Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Mit dem Wochenspruch aus Psalm 98, Vers 1 begrüße ich euch und Sie ganz herzlich zu diesem Sonntagsgottesdienst. Ich freue mich, heute hier in Bunde sein zu können. Das erste Mal, und es ist schon lange her, dass ich mich noch mal vorstellen musste, aber wenn man das erste Mal in einer Gemeinde ist, dann sollte man das wahrscheinlich doch noch mal tun, auch wenn ihr mich wahrscheinlich alle schon gesehen habt, von mir gelesen habt, wie auch immer. Ich bin Saskia Klompmacker, Vikarin in Nordhorn, das heißt, ich bin im Vorbereitungsdienst auf dem Weg, Pastorin zu werden. Bin 27 Jahre alt, habe in Bonn und Münster studiert und freue mich auf alles das, was mich erwartet in den Gemeinden. Und auch jetzt schon sage ich immer mal wieder, ich habe den besten Job der Welt. Also ich fühle mich wirklich wohl bei dem, was ich tue und tun darf. Schön, dass wir heute diesen Gottesdienst zusammen feiern dürfen. Lasst ihn uns beginnen mit einem stillen und persönlichen Gebet. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt, auch nur ein Werk seiner Hände. Amen. Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, durch den Herrn Jesus Christus in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen. Singen wir als Eingangslied das Lied 664, die Strophen 1 bis 3.
Thank you.
Lasst uns beten. Dreieiniger Gott, manchmal beschleicht mich das Gefühl, dass die Welt um mich herum rast und ich gar nicht mehr mitkomme. Ich kann nicht mehr die Nachrichten sehen, weil alles um mich herum so schnell geht. Die Nachrichten überschlagen sich, egal ob positive oder negative, ob persönliche oder globale. Und wenn ich mich dann einen Moment rausnehme aus dem Wirrwarr, bestaune ich, wie großartig du bist, dass du alles im Blick hast und verfolgst, dass du alles bereits im Voraus geplant hast und das Weltgeschehen bestimmst. Manchmal, dann hält mich aber etwas von diesem Staunen ab. Und meist bin ich es selbst mit meinen missglückten Aussprachen, meinem Scheitern und meinen Verletzungen. Vater, ich bitte dich, vergib mir. Vergib mir die offensichtlichen und die verborgenen Laster, die großen und kleinen Vergehen, die blinden Flecke gegenüber meinen Mitmenschen und vor allem auch gegenüber dir, mein Gott. Schaffe in mir ein reines Herz, um zu hören, wohin du uns führst und um zu spüren, wie du uns liebst. Sende uns deinen Heiligen Geist. Erfülle uns mit deiner Liebe, damit auch wir einander lieben können. Amen. Als Lesung hören wir heute Vormittag einen Abschnitt aus dem Jesaja-Buch, Jesaja 52, Abvers 13 bis Kapitel 53, Vers 12. Singen wir danach das Lied 600, die Strophen 1, 2 und 4.
Er trug unsere Sünde. So spricht der Herr: Mein Bote wird seine Aufgabe erfüllen. Er wird eine überragende Stellung erlangen und hochgeehrt sein. Viele waren entsetzt, als sie ihn sahen, denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Dann aber werden viele Völker über ihn staunen, sprachlos werden die Könige da stehen. Gerade die sollen ihn sehen, denen er nicht angekündigt war und die noch nichts von ihm gehört haben, werden ihn begreifen. Doch wer glaubt schon unsere Botschaft? Wer erkennt, dass Gott es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Der Herr ließ seine Boten emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich, er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, dieser Leiden sei Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird sein Leiden belohnt und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt: Mein Bote kennt meinen Willen, er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt dich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit großen Königen wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, wie er den Tod auf sich nahm und zu den Verbrechern gezählt wurde. Doch er hatte viele von ihren Sünden erlöst, denn er ließ sie für ihre Verbrechen bestrafen. Amen.
Singen wir nach der Predigt das Lied 556, Strophen 1 bis 5. Wie gelähmt stehe ich da am Fuße eines Berges. Ich sehe einen Menschen. In seinem Körper sind Spuren einer Geißelung deutlich zu sehen. Sie haben in den Schultern, dem Rücken und den Beinen tiefe Wunden hinterlassen. Der Körper hat sich in eine blutüberströmte Masse aus Hautfetzen und Knochen verwandelt, die durch mehrmaliges Stürzen auch noch mit Schmutz bedeckt sind. Dieser jämmerliche Körper, er hängt dort, er hängt an einem Kreuz. Die Nägel sind nicht nur durch die Handflächen getrieben, sondern auch zwischen den kleinen Knochen der Handgelenke. Alles nur, um qualvolle Schmerzen zu verursachen. Die überkreuzten Beine wurden durch Annageln durch die Fußwurzel nahe dem Knöchel befestigt. Dieser Mensch ist allem ausgeliefert. Schmerz, Angst und ja, sogar dem Tod. 3 lange Stunden hängt er dort. Blutig ist es. Schmerzhaft, qualvoll. Dem Tod ist er geweiht. Es gibt kein Zurück. Liebe Gemeinde, Worte und Sätze wie in einem schlechten Krimi. Dabei ist es nicht weniger als die Geschichte der Christen, als die Geschichte Jesu Christi. Grausam, brutal und ohne Happy End. Und das alles nur wegen uns. Wir sind schuld, du und ich. Aber mal ehrlich, habt ihr da heute schon drüber nachgedacht? Habt ihr heute schon das Blut an euren Händen wahrgenommen? Heute, einen Monat nach Karfreitag? Und wahrscheinlich müssen wir uns eingestehen, dass Ostern für uns viel präsenter ist als Karfreitag. Dass wir lieber von Auferstehung hören als vom Sterben. Dass wir lieber ein "Fürchte dich nicht" in den Ohren haben als ein "Es ist vollbracht". Und damit tun wir Menschen das, was wir Menschen eben immer tun. Wir gehen den bequemen Weg. Und damit belügen wir die Welt, aber vor allem uns selbst. Paulus beobachtet seinerzeit in der noch jungen Gemeinde in Korinth Ähnliches. Die Gläubigen in Korinth waren auch nach einigen brieflichen Kontakten und vielen Predigten nicht imstande, gänzlich mit der ursprünglichen Kultur zu brechen. Und so wurde Weltlichkeit, das heißt der Widerwille, sich von der umgebenden Kultur zu trennen, zum schwierigsten Problem der Gemeinde. Jesus und seine Geschichte sind bekannt, aber nicht Teil der korinthischen Herzen. Es wird weder danach gelebt, noch hat es die Menschen verändert. Jesu Blut klebt offensichtlich auch an ihren Händen, doch alle waschen sich ihre Hände in Unschuld. Jesu Kreuzleiden wird verschönt und nicht mehr persönlich genommen. Die ersten Christengemeinden verlieren sich in der Welt. Paulus erkennt dies und so heißt es in unserem heutigen Predigttext im 1. Korintherbrief: Niemand betrüge sich selbst. Wer unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, der werde ein Narr, dass er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Du sollst nicht betrügen. Es klingt wie das Selbstverständliche dieser Welt. Auch den Menschen in Korinth war diese gesellschaftliche Regel schon in Fleisch und Blut übergegangen. Betrug war in ihrer jüdischen Tradition verwerflich. Es ist es in der römischen Welt. Und natürlich wissen sie, dass Jesus sie davor gewarnt hat. Und bis heute wissen wir, dass wir andere nicht betrügen sollen. Es wurde auch uns anerzogen. Darin wurden wir belehrt und auch seitens der Bibel aufgefordert. Betrug ist gesetzeswidrig und verwerflich. Doch aus der Welt ist Betrug noch lange nicht. Menschen betrügen einander in Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt, in der Politik und im öffentlichen Leben, in Familien, Freundschaften und sogar in der Liebe. Betrug ist längst nicht aus der Welt. Mehr noch, Betrug beherrscht die Welt. Paulus ermahnt uns aber nicht vor dem Betrug an andere. Er warnt davor, uns selbst zu betrügen. Uns selbst? Betrug schadet. Aber wer schadet sich denn schon selbst? Warum betrügen sich Menschen jeden Tag aufs Neue selbst? Und eine Antwort könnte wohl sein, weil die Wahrheit manchmal wehtut und einen zum Handeln zwingt. Und Handeln braucht Mut. Und so bräuchten die Korinther Mut, sich von der bekannten Kultur abzukapseln und gegen alle kulturellen Standards ihren Glauben zu bekennen. Und damit machen sie sich in einer römisch geprägten Stadt angreifbar, weil sie sich von den Erwartungen, die ihre römischen Mitmenschen haben, distanzieren. Doch solange sie das Kreuz und das Blut an ihren Händen leugnen, machen sie sich selbst etwas vor. Vielleicht umgehen sie damit Sanktionen und Erklärungsnöten, doch das ist nicht der Weg der Christen. Es geht so nicht um einfach im wahrsten Sinne des Wortes in dieser Stadt mit der anderen Kultur zusammenzuleben und die eigene zu vergessen. Und warum betrügen wir uns heute selbst? Römer leben bei uns nicht. Bestraft werden für unseren Glauben können wir Gott sei Dank auch nicht. Und trotzdem sind auch wir dem Selbstbetrug verfallen. Weil auch heute noch die Wahrheit manchmal wehtut und Mut braucht. Dann bräuchten junge Unternehmenserben Mut, sich einzugestehen, dass sie Frust über die Arbeit und Familie in sich hineinfressen und in diesem Beruf und mit dieser Firma niemals glücklich werden können. Dann bräuchten junge Frauen und Männer Mut, sich Einsamkeit und den damit verbundenen Schmerz einzugestehen. Dann bräuchten Senioren Mut, um Hilfe zu bitten und ihre schwächer werdenden Körper als solche zu akzeptieren. Dann bräuchten Männer und Frauen Mut, dem Mitmenschen in die Augen zu schauen und zu vergeben. Dann bräuchten wir alle, wie die Korinther, Mut und uns einzuräumen, dass wir die Schuldigen an Jesu Tod sind, dass Blut an unseren Händen klebt. Die Wahrheit tut weh. Es ist grausam, über das Kreuz zu sprechen, über das Blut, über diesen qualvollen Tod. Und es braucht Mut, aber wir müssen darüber reden, weil das Kreuz mehr ist als nur ein Tatort, weil das Kreuz unsere Identität ist. Schnell ist dieser Mut mit Weisheit gleichgesetzt. Weisheit für die richtigen und notwendigen Entscheidungen. Der Begriff der Weisheit ist aus dem Alten Testament übernommen. Weisheit bedeutet in erster Linie nichts anderes, als zu versuchen, sich die umgebende Wirklichkeit zu erfassen, sie zu ordnen und zu erklären. Ziel der Weisheitsliteratur und der Weisheitslehrer ist es schließlich, Regeln für gelingendes Leben aufzusetzen und sie umzusetzen. Es macht schnell den Eindruck, als wäre Weisheit nichts anderes als Bildung und Studium. Dabei übersehen wir aber einen ganz großen Unterschied. Weisheit aus biblischer Perspektive beginnt, wenn wir bei Gott Hilfe suchen. Mehr noch, das Erlangen von Weisheit ist ohne Gottes Dazutun gar nicht erst möglich. Und so geht das Neue Testament noch einen Schritt weiter. Dort ist Weisheit, griechisch Sophia, ständige Beziehungsarbeit mit Gott. Selbst Jesus hat nicht alle Weisheit von Anfang an. So heißt es in Lukas 2, er, Jesus, nahm zu an Weisheit. Vollkommene Weisheit ist die Fähigkeit zu handeln und zu denken, wie Gott es tut. Aber Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken und unsere Gedanken sind nicht Gottes Gedanken. Wir kommen mit Gott nicht auf einen Nenner, nicht in dieser Welt. Deswegen wohl auch der paulinische Zusatz im Predigttext. Wer glaubt, weise zu sein in dieser Welt, der werde ein Narr. Mit anderen Worten, wer glaubt, weise zu sein, denken zu können wie Gott, der macht sich unendlich lächerlich. Dem mangelt es an Vernunft und an Verstand. Es heißt aber nicht, dass wir diese Weisheit nie erlangen. Es wird die Zeit kommen, in der wir die Weisheit haben, alles verstehen und erklären können, in der wir sein werden wie Gott, indem er seine Gesetze in unsere Herzen schreibt und die Welt neu macht, ganz neu. Und bis dahin brauchen wir Demut. Demut, ein Wort, welches nur noch selten in unserem alltäglichen Sprachgebrauch auftaucht. Schade eigentlich. Demut kommt vom lateinischen Deo Servus, Gottes Diener. Gottes mutige Diener. Jesus, so erzählen es uns die Evangelien, war ein solch mutiger Gottesdiener. Er war demütig und keineswegs unterwürfig. Demütig gesinnte Personen zeichnet der Mut aus, zu dienen. Sie können sich einordnen, sich sogar unterordnen, wenn es erforderlich ist. So wie es zum Beispiel Ehepartner und Ehepartnerinnen tun, wenn sie sich für ihren Partner aufopfern, um ihn am Ende des Lebens zu pflegen. Jesus lebt uns die Demut, den Mut zum Dienen vor. Es ist bezeichnend für ihn, dass er seinen Jüngern nicht den Kopf, sondern die Füße gewaschen hat. Demut, Mut zum Dienen, kommt aus dem tiefen Respekt vor unseren Mitmenschen und zeigt sich im Mut zur Menschlichkeit. Das heißt doch auch, dass Demut eine Wertschätzung vor dem Können und dem Engagement von anderen Menschen beinhaltet. Demut leitet uns zur Hochachtung gegenüber Gott an, weil wir ihm das Leben verdanken. Demut bedeutet, ehrlich zu sein gegenüber sich selber, sodass man seine Grenzen kennt und annehmen kann. Jesus hat wie kein anderer die Demut glaubwürdig praktiziert, die sich in der Einsicht niederschlägt, überschätze deine Kräfte nicht, mach dich nicht größer und auch nicht kleiner, als du bist vor Gott. Die Demut weiß also um die beschränkten Möglichkeiten, die uns Menschen gegeben sind. Es geht nicht um das zu wenig und auch nicht um das zu viel. Es geht darum, das richtige Maß zu finden, um mit sich selber seinen Frieden zu schließen. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Demut bedeutet also, sich der absoluten Herrschaft Gottes zu unterstellen. Und gerade das fällt uns Menschen besonders schwer. Alles aus der Hand geben, absolutes Vertrauen anstatt Kontrolle. Aber wir können das. Aus dem Glauben heraus, weil wir wissen, dass Gott unser Vater ist, der es gut mit uns meint, der uns erlöst hat, der für uns gestorben ist. Liebe Gemeinde, Paulus fordert seine Gemeinde in Korinth im Prinzip also auf, demütiger zu sein. Demütiger Gott gegenüber, aber auch demütiger sich selbst gegenüber. Er macht deutlich, dass Weise sein unmöglich ist. Das Gegenteil von Weisheit ist die Torheit. Für dieses ursprünglich hebräische Wort findet man allerlei Übersetzungen: dumm, einfältig, unerfahren. Ein Tor ist jemand, dem es an Verstand mangelt und der deswegen ununterbrochen falsch handelt. Überspitzt gesagt, unsere Torheit hat Jesus ans Kreuz genagelt. Unser orientierungsloses Leben stieß Jesu die Lanze in den Bauch. Oder anders, die Torheit dieser Welt hat Gott dazu bewegt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass er seinen Sohn geopfert hat, damit uns unsere Torheit vergeben sei. Gott ist die Weisheit in Person. Wer sind wir Menschen, dass wir versuchen, ihm gleich zu sein? Wenn wir also heute versuchen, ganz ohne Selbstbetrug einen Blick auf die Geschichte zu werfen und trotz der Osterbotschaft den Karfreitag nicht ausblenden, dann gelingt es uns vielleicht, ein Stück bewusster in unserer Identität zu leben und wie Jesus an Weisheit zuzunehmen. Also, mal ganz ehrlich, ich sehe das Kreuz. Der Mann, blutüberströmt, dreckig und tot. Ich höre noch den Spott der anderen und kaum hörbar nehme ich auch seine letzten Worte wahr. Es ist vollbracht. In meiner Hand ein Hammer. Ich war es, ich gestehe, ich, Kind Gottes, Schwester dieses Mannes, ich habe Jesus ans Kreuz geschlagen. Gestöhnt hat er, als die Nägel seinen Körper trafen. Aber ich habe weitergemacht. Ein Schlag nach dem anderen, wie getrieben und ohne Unterlass. An meinen Händen klebt sein Blut. Ich bin ein elender Sünder. Amen.
Thank you.
Der Kirchenrat weist die Gemeinde auf Folgendes hin. In diesem Jahr endet die Amtszeit im Kirchenrat von Schwester Gre Osterhöys und Bruder Cornelis Smith. Wir freuen uns, dass sich Schwester Inge Alberts-Hösinger bereit gefunden hat, sich zu einer bestätigenden Wahl aufstellen zu lassen. Es ist dem Kirchenrat nicht gelungen, eine weitere Person für die Arbeit im Kirchenrat zu gewinnen. Bruder Cornelis Smith hat dem Kirchenrat angeboten, sich deshalb erneut für eine bestätigende Wahl aufstellen zu lassen. Dieses Angebot hat der Kirchenrat dankend angenommen. Die bestätigende Wahl ist für den 29. Mai 2022 vorgesehen. Wahlunterlagen können ab heute beim Kirchenrat abgeholt werden. Alle weiteren Informationen und Mitteilungen können man auf dem Zettel nachlesen. Lasst uns zusammen beten und Gott unsere Fürbitte und unseren Dank bringen. Schöpfer Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Himmel und Erde preisen dich in allen Arten von Sprachen und Klängen immer neu. Weiter reichen deine Stimmen als alle Gewalt der Welt. Alles, was lebt, auch der Wind und das Meer und auch die Sterne am Himmel singen dir zum Lob. Ein Tag sagst dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Gelobt seist du, Gott, der in allem und durch alles spricht. Auch wir, die um Verständnis ringen in den Fragen und Ängsten der Zeit, wir suchen dich. Gott, wir wissen so oft nicht weiter. Sei du uns Atem und Wort, Hoffnung und Gewissheit, wenn wir zu dir beten. Sei du als der Gekreuzigte in unserem Leben präsent und gebe uns Mut, uns dies nicht nur einzugestehen, sondern auch danach zu leben und davon zu zeugen. Wir beten für alle, die stumm sind, weil das Leid zu viel war, weil ihnen das Reden verboten ist, weil der Krieg auch die Sprache zerstört, weil ihnen die Worte fehlen, um zu sagen, wonach sie sich sehnen und was sie brauchen. Erbarme dich, Jesus. Wir beten für alle, die taub geworden sind, für den Gesang deiner Schöpfung und deiner Güte, im Kriegslärm gefangen, die abstumpfen müssen, um zu überleben, für alle, die nur noch funktionieren, die Gehetzten, die Versklavten, die verrohten Soldaten, die Entwürdigten in Armut und Gewalt. Erbarme dich, Jesus. Wir beten zu dir für alle, deren neue Lieder Klagelieder sind, Klagen um Angehörige, Klagen um Tote, um Vermisste und Entführte, Klagen und Anklagen von Menschen, denen Menschlichkeit nicht zugebilligt wird, Klagen und Fragen nach dir und auch nach uns. Klagen aus unserem eigenen Leben. Wo bist du, Gott? Erbarme dich, Jesus. Wir beten zu dir für alle, die um eine neue Sprache ringen für das, wofür es noch keine Worte und keine Töne gibt. Für deine unermessliche Hoffnung. Wir beten für alle, die gegen die Angst dein Lob singen, die Unrecht und Elend nicht verschweigen noch zerreden, die in deinem Namen handeln und den Frieden suchen. Erbarme dich, Jesus. Wir beten zu dir für unsere Kirchen, führe uns heraus aus ängstlicher Verschlossenheit, in Routine, aus nervöser Unruhe, aus menschlichem Handlungsdruck und Kleinglauben, aus politischen Inanspruchnahmen und begegne uns immer wieder neu, unerwartet. Erbarme dich, Jesus. Und wir beten für uns selbst, für die, die keine Worte finden für dich und deine Gnade, für die, die lieber von Auferstehung als vom Tod sprechen, für mich, die ich ein elender Sünder bin. Wir sehnen uns nach dir, Gott. Nach deinen Worten, nach deiner Liebe. Erbarme dich, Jesus. Amen. singen wir unser Schlusslied, Psalm 71, die Strophen 1 und 10. So geht nun hin als Erlöste durch den Herrn Jesus Christus in diese neue Woche. Geht unter und mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.